Es ist schön, hier sein zu dürfen, und ich werde versuchen, Quantensprünge auf dem Gebiet des Mammakarzinoms in den nächsten Minuten darzustellen. Persönlich habe ich als Nicht-Physiker nur so eine sehr vage Vorstellung, was Quantensprünge tatsächlich sein könnten. Wir stellen uns aber im Endeffekt etwas sehr Großes darunter vor. Und in der Mama-Onkologie ist es gar nicht so einfach zu definieren, was diese großen Quantensprünge waren und sind. Ich denke da konkret an ganz große Entwicklungen wie der Weg hin zur brusterhaltenden Operation, Bernie Fischer und die NSABP in den 1980er Jahren. Ich denke da an den Beleg der Wirksamkeit der adjuvanten Chemotherapie in den 1970er Jahren, Gianni Bonadonna und das klassische CMF-Regime. Ich glaube nur, dass ich Sie damit zu Tode langweilen würde. Ich versuche das daher ein bisschen auf die aktuelleren Entwicklungen umzulegen. Und Dina hat es ja auch schon erwähnt, da spielt natürlich auch die Immuntherapie hinein, auch wenn die lange nicht so erfolgreich ist im Gebiet des Mammakarzinoms wie etwa auf dem Gebiet des Melanoms oder Bronchialkarzinoms. Das sind meine Disclosures. Tatsächlich ein Quantensprung über die letzten 20 Jahre gerechnet war die Entwicklung auf dem Gebiet des HER2-positiven Mammakarzinoms. Das HER2-Neugen, ein Gen, das für einen Wachstumsfaktorrezeptor aus der EGFR-Familie kodiert, wurde erstmals Anfang der 1980er Jahre, als die Sänger-Sequenzierungstechnik breiter verfügbar war, beschrieben. Und bereits 1986 hat die Arbeitsgruppe von Dennis Lehmann festgestellt, dass Patientinnen mit einem HER2-positiven Mammakarzinom im Frühstadium ein sehr hohes Rezidivrisiko aufweisen, nämlich sogar höher als Patientinnen mit nodalpositiver Erkrankung. Um Ihnen vor Augen zu führen, welchen Einfluss die Anti-HER2-Therapie hier tatsächlich hat, nur einige Zahlen. Vor Verfügbarkeit der ersten zielgerichteten Anti-HER2-Therapie, des monoklonalen Antikörpers Trastuzumab, der in erster Linie über Antikörper vermittelte zelluläre Zytotoxizität, also doch passive Immuntherapie, zum Zelluntergang führt, war das mediane Gesamtüberleben von Patientinnen mit HER2-positiver metastasierter Erkrankung ab Diagnosestellung weniger als 2 Jahre. Man sieht das hier in den Kontrollgruppen der pivotalen Studien mit 20 beziehungsweise knapp 23 Monaten. Wo stehen wir heute? Der heutige Behandlungsstandard im Erstliniensetting ist die Kombination aus dem Taxan, Docetaxel, mit Trastuzumab und einem zweiten Anti-HER2-Antikörper, Pertuzumab, der in erster Linie die Heterodimerisierung der unterschiedlichen EGFR-Familienangehörigen, also der Wachstumsfaktorrezeptor der EGFR-Familie, blockiert. Und wenn wir im Erstliniensetting eine solche Dreifachkombination einsetzen, dann liegt das mediane Gesamtüberleben näher im Bereich von 6 Jahren, und 8 Jahre nach Diagnosestellung der Metastasierung ist noch mehr als ein Drittel der Patientinnen am Leben. So ein ganz großer Erfolg und eine ganz wunderbare Entwicklung, die sich hier zeigt. Das ist tatsächlich die Chronifizierung zu einer schweren internistischen Erkrankung, vergleichbar mit einer Situation bei Menschen an der chronischen Hämodialyse oder Menschen mit symptomatischer Herzinsuffizienz ohne Option zur Herztransplantation. Natürlich hat so eine Therapie dann auch den Einzug in das Mammakarzinom in das Setting des Frühstadiums gehalten, mit dem Ziel, das Auftreten der Metastasierung zu verhindern. Wir wissen aus der HERA-Studie, das war eine der großen pivotalen Studien, die zur Zulassung von Trastuzumab im adjuvanten Setting geführt haben, dass das Rückfallsrisiko ohne Immuntherapie nach 10 Jahren bei rund 37% liegt. Das mag für andere Tumorentitäten nach wenig klingen, für das Mammakarzinom ist es inakzeptabel hoch. Wir haben gelernt, dass durch ein Jahr adjuvanter Trastuzumab-Therapie dieses Risiko um 46% reduziert werden kann. Wir haben auch gelernt, dass es nicht so sehr auf die Tumorgröße oder den Nodalstatus ankommt, sondern dass sogar kleine nodalnegative Tumore, so sie HER2-positiv sind, ein erhöhtes Rezidivrisiko aufweisen. Und andererseits haben wir gesehen, dass wir heute nach 45 Monaten medianen Follow-up in der Kontrollgruppe der Affinity-Studie ein erkrankungsfreies Überleben von jenseits der 90% sehen können. Kann man das verbessern? Nun möglicherweise, aber da verlassen wir die Quantensprünge. Da ist nur noch ein kleiner Unterschied zu sehen, wenn wir im adjuvanten Setting zu Trastuzumab auch Pertuzumab zugeben, nach 6 Jahren ein Unterschied von knapp 3% in der Gesamtpopulation, der sich fast ausschließlich aus einem Unterschied hier bei den nodalpositiven Patientinnen ergibt, wo das auch heute als Standard gesehen wird. Das heißt, wir haben beim HER2-positiven Mammakarzinom heute die Anti-HER2-Therapie ganz wesentlich etabliert. Bei kleinen nodal negativen Tumoren, ich darf Ihnen das dann gleich im Anschluss zeigen, ein Jahr Trastuzumab mit reduzierter Chemotherapie, bei intermediärem oder hohem Rückfallsrisiko üblicherweise neoadjuvante Chemotherapie mit Trastuzumab, Pertuzumab und dann im Anschluss je nach ursprünglichen Nodalstatus und je nach Qualität des Ansprechens. Unser Ziel ist ja immer das Erreichen einer pathologischen Komplettremission, eine individuell getailerte, maßgeschneiderte postneoadjuvante Behandlung. Ich habe vorher das Wort deeskalierte Chemotherapie, reduzierte Chemotherapie verwendet und das ist vielleicht tatsächlich ein Quantensprung im Sinne der Lebensqualität der Patientinnen und der Vermeidung von Spättoxizität. Wir versuchen heute, wo wir mit den Anti-2-R2-Antikörpern so erfolgreich behandeln können, die Intensität der konventionellen Chemotherapie zurückzufahren. Und das gelingt auch, das ist vielleicht die einflussreichste einarmige Phase-2-Studie, die es im Bereich der Mama-Onkologie gibt. Kleine Tumore bis 3 cm, der überwiegende Großteil bis 2 cm Größe der hier eingeschlossenen Patientinnen, nodal negativ, mit 12 Zyklen wöchentlichen Paclitaxels, also kein Anthracyclin, nur 3 Monate adjuvanter Chemotherapie statt 4 oder 6 Monate, zusätzlich ein Jahr Trastuzumab und nach 7 Jahren beträgt das Disease-Free Survival 93% und nur bei 4 Patientinnen war ein Distance Recurrence Event zu verzeichnen, also bei knapp 1%. Und das zeigt, dass das tatsächlich möglich ist und dass wir hier natürlich sehr viel an Nebenwirkungen vermindern können. Ein im Vergleich dazu vielleicht kleinerer Quantensprung, aber doch ein wesentlicher Aspekt, ist die rezente Zulassung zweier Drittgenerations-Anti-HER2-Medikamente. Das ist einerseits der Drittgenerations-Tyrosinkinase-Hämatokatinib mit wesentlich höherer Affinität gegen HER2 als EGFR und dementsprechend einer niedrigeren Diarrhoe-Rate. Und diese Substanz ist bei stark vorbehandelten Patientinnen mit dem Zytostatikum Capecitabine und Trastuzumab evaluiert worden. Vielleicht kennen Sie die Ergebnisse, mittlerweile ist im New England Journal of Medicine publiziert. Es kam hier zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens und des Gesamtüberlebens im Bereich von 5 Monaten. Die wahre Sensation an dieser Studie war aber das. Sie wissen, beim HER2-positiven metastasierten Brustkrebs besteht ein hohes Risiko zur Entstehung von Hirnmetastasen. Das ist gerade nach dem Bronchialkarzinom der solide Tumor mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zum Auftreten von Hirnmetastasen. Und ein besonderes Problem sind natürlich die Patientinnen, die Hirnmetastasen aufweisen, die nach vorheriger Lokaltherapie progredient waren. Und wenn man damit Tucatinib zusätzlich zu Trastuzumab und Pertuzumab behandelt, dann kann man das progressionsfreie Überleben auch intrazerebral mehr als verdoppeln. Und das ist für mich das Entscheidende. Wir sehen eine Verlängerung des Gesamtüberlebens von knapp 12 auf 21 Monate. Und das sind sensationell gute Neuigkeiten für die betroffenen Patientinnen. Eine zweite neue Substanz, ebenfalls im Februar zugelassen, Trastuzumab deruxtecan. Das ist das zweite Konjugat aus Antikörper und Chemotherapie, das wir beim Brustkrebs zur Verfügung haben. Die erste Substanz war natürlich TDM1, Trastuzumab Emtansin. Hier sind 8 Moleküle eines Topoisomerase-1-Hemmers und Trastuzumab gebunden. Und in der Destiny-Breast01-Studie hat man sich diese Substanz angesehen, ebenfalls bei sehr stark vorbehandelten Patientinnen und hat in dieser Population eine Ansprechrate jenseits der 60% gesehen und ein medianes progressionsfreies Überleben im Bereich von 19 Monaten. Das sind die besten Zahlen, die wir da je gesehen haben. In einer so stark vorbehandelten Population, median 6 vorherige Therapielinien, würden wir uns hier eher 3 bis 5 Monate PFS erwarten. Klarerweise eine Phase-2-Studie hier, möglicherweise auch ein Phase-2-Bias, auch wenn das unwahrscheinlich erscheint, aber trotzdem beeindruckende Zahlen und ein neuerlicher Hinweis darauf, wie suffizient wir das HER2-positive metastasierte Mammakarzinom heute therapieren können und dass es hier tatsächlich gelungen ist, dieses vielbeschworene Schlagwort von der Chronifizierung der metastasierten Erkrankung in die Realität umzulegen. Ganz anders sieht es hier aus beim triple-negativen Mammakarzinom, also wo die beiden Hormonrezeptoren, der Östrogen- und der Progesteronrezeptor und der HER2-Rezeptor fehlen. Die Basis zu einer Verbesserung des Outcomes unserer Patientinnen ist aber sicherlich der Versuch zu verstehen, dass wir es auch hier mit einer heterogenen Entität zu tun haben Und die einzelnen Subtypen des triple-negativen Mammakarzinoms unterscheiden sich ganz deutlich im Hinblick auf Therapieansprechen, Rückfallsrisiko im Frühstadium bzw. Prognose auch in der metastasierten Situation. Dort, wo wir das zum ersten Mal ausnützen konnten, das ist bei Patientinnen mit einer Keimbahnmutation in den BRCA1 oder BRCA2-Gen. Sie wissen, BRCA1 und BRCA2 ist mit einem erhöhten Mammakarzinomrisiko und Ovarialkarzinomrisiko verbunden, auch Melanomrisiko natürlich bei BRCA2. Sie wissen auch, dass das Gene sind, die für genetische Reparaturmechanismen kodieren. Die sind hauptverantwortlich für die normale Reparatur von Doppelstrangbrüchen über homologe Rekombination. Und wenn diese Gene ausfallen, dann muss die Zelle auf andere, fehleranfälligere Wege der Reparatur von Doppelstrangbrüchen zurückgreifen, wie Non-Homologous End-Joining. Das Ergebnis ist, dass genetische Defekte akkumulieren und die Zelle abstirbt. Mit sogenannten PARP-Inhibitoren kann das Auftreten von Doppelstrangbrüchen begünstigt werden, weil die Reparatur von Einzelstrangbrüchen verhindert wird. Wir haben heute bei Mammakarzinom zwei Substanzen zugelassen zur Verfügung, Olaparib und Talazoparib. Und beide Substanzen wurden bei Patientinnen mit metastasierter Erkrankung, HER2-negativ, also da konnten auch hormonrezeptor-positive, BRCA-mutierte Patientinnen eingeschlossen werden, verglichen mit konventioneller Chemotherapie. Und was man klar sagen kann, und das ist neulich eine sehr gute Nachricht für die Patientin, das ist nicht nur besser wirksam im Hinblick auf das progressionsfreie Überleben und die Ansprechrate, das ist auch besser verträglich und auch bei Patientinnen mit Hirnmetastasen bleibt der Vorteil für die PARP-Inhibitoren gegenüber konventioneller Chemotherapie bestehen, weil ja auch Patientinnen mit triple-negativem Mammakarzinom ein sehr hohes Risiko für die Entstehung von Hirnmetastasen aufweisen. Ist die Aktivität der PARP-Inhibitoren beschränkt auf Patientinnen mit Keimbahn-BRCA-Mutation? Und das scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. In einer vergleichsweise kleinen, aber doch sehr häufig zitierten Studie konnte man zeigen, auch Patientinnen mit einer Keimbahn-PALB2-Mutation profitieren von PARP-Inhibitoren, genauso wie Patientinnen mit somatischer BRCA-Mutation. Und jetzt ganz rezent am ASCO 2021, am virtuellen ASCO 2021, vergangene Woche wurden Daten der ersten adjuvanten Studie mit Olaparib gezeigt, wobei einem Kollektiv mit sehr, sehr hohem Risiko prädominant triple-negative Patientinnen mit Keimbahn-Mutation gezeigt werden konnte, dass die zusätzliche Gabe des PARP-Inhibitors das Rückfallsrisiko beinahe halbieren kann. Immuntherapie, ich habe es vorher schon angeschnitten, ist beim Mammakarzinom im Verhältnis zum Melanom oder zum Bronchialkarzinom ein vergleichsweise trauriges Thema. Das dürfte daran liegen, dass das Mammakarzinom per se eine weniger immunogene Erkrankung ist. Und der Subtyp des Mammakarzinoms, der die größte Immunogenität aufweist, der ist wahrscheinlich der triple-negative Subtyp. Und dementsprechend hat sich die Entwicklung der Immuntherapie eben auf den triple-negativen Subtyp konzentriert. Anderer Grund ist sicherlich, dass wir hier den größten Unmet Medical Need für neue Therapiestrategien haben. Über 900 Patientinnen mit metastasierter triple-negativer Erkrankung, inkludiert in den Passion 130, vergleichen Nab-Paclitaxel entweder mit Placebo oder Atezolizumab. Sie kennen die Ergebnisse, die am Ende zur Zulassung geführt haben. Eine statistisch formal nicht signifikante, aber klinisch relevante Verlängerung des Gesamtüberlebens von 18 Monaten in der Kontrollgruppe auf 25 Monate in der Interventionsgruppe. Es ist vergleichsweise wenig Einfluss der Immuntherapie hier. Und wenn wir das vergleichen mit den Zahlen, die wir zuvor beim HER2-positiven Mammakarzinom gesehen haben, dann wirft das das ganz große Problem aus, dass wir beim triple-negativen Mammakarzinom eine völlig insuffiziente Therapieoption zur Verfügung haben. Ja, das ist zugelassen, das ist der Standard, das ist das, was wir auch geben, das sind die besten Zahlen, die wir je gesehen haben. Aber das Problem, dass wir das triple-negative Mammakarzinom scheinbar nur insuffizient behandeln können, das bleibt bestehen. Wie kann die Antwort darauf sein? Das wird die Zukunft bringen. Und hier vielleicht der Gedanke, dass wir die Immuntherapie beim triple-negativen Mammakarzinom initial im falschen Setting, nämlich in der metastasierten Situation, eingesetzt haben. Möglicherweise ist die frühe Anwendung besser. Und hier Daten der KEYNOTE-522-Studie, die bereits der FDA-Zulassung geführt hat und die EMA-Zulassung wird für Anfang kommenden Jahres erwartet. Standard-Chemotherapie präoperativ, entweder mit Placebo oder Pembrolizumab. Was sind die Ergebnisse? Nun, die Rate an pathologischen Komplettremissionen, die wird gesteigert um etwa 14%. Das mag auf den ersten Blick nicht beeindruckend sein, aber warum das wichtig ist und warum ich das persönlich doch als Quantensprung ansehen würde, das darf ich Ihnen im Anschluss noch zeigen. Es richtet sich die Wahrscheinlichkeit des Benefits für Pembrolizumab nicht nach dem PD-L1-Status. Der PD-L1-Status ist hier prognostisch, nicht prädiktiv. Das heißt, auch Patientinnen in der Kontrollgruppe und der Chemotherapie alleine, das ist dieser Balken hier, haben eine höhere Ansprechrate, so der Tumor PD-L1 positiv und dementsprechend immunogen ist. Das ist etwas, das wir auch aus anderen Chemotherapiearbeiten kennen. Wie sieht das Langzeit-Outcome aus? Ist das nur eine Steigerung der pathologisch Komplettremissionsrate oder hat das tatsächlich auch für die Patientinnen auf lange Sicht eine Verbesserung der Prognose zufolge? Und da sehen wir hier zunehmend, dass die Kurven auseinandergehen im Event-Free Survival. Das heißt, diese Verbesserung der Therapie ist doch tatsächlich etwas, das mit einer Verbesserung des Langzeit-Outcomes verbunden ist, mit einer sehr beeindruckenden Hazard Ratio von 0,65 oder einer Reduktion des Event-Risikos um 35%. Lässt sich das alleine durch die pathologische Komplettremission erklären? Nun scheinbar nicht. Und um eine komplizierte Geschichte möglichst kurz zu machen, wir wissen aus der Chemotherapiezeit sehr gut den Zusammenhang zwischen der Steigerung der PCR-Rate, das ist hier unten, Increment im PCR-Rate, sozusagen dem Delta-PCR, und der Hazard Ratio im Hinblick auf das Event-Free Survival Bescheid. Und bei einer Steigerung der PCR-Rate um knapp 14%, so wie wir das zuvor gesehen haben, würden wir uns eine Event-Free-Survival-Hazard-Ratio eher im Bereich von 0,9 erwarten. Hier sind wir deutlich niedriger mit 0,65. Und das wirft die Frage auf, sehen wir hier einen Effekt der Immuntherapie jenseits der PCR? Und ja, das dürfte tatsächlich der Fall sein. Und es ist so beruhigend zu sehen, dass es eigentlich die Patientinnen sind, das sind die unteren Kurvenverläufe hier, die keine pathologische Komplettremission haben, die also nicht ausreichend von der präoperativen Therapie profitiert haben, von denen wir wissen, dass sie ein erhöhtes Rückfallsrisiko aufweisen, wo die zusätzliche Immuntherapie das Outcome verbessert. In der PCR-Gruppe, da sehen wir einen deutlich geringeren Unterschied. Noch immer ist es so, dass wir neue Therapiestrategien brauchen. Vielleicht ist das etwas ganz Entscheidendes, das Ascent-Trial. Auch hier ein Antikörpermedikamentenkonjugat, in dem Fall gegen TROP2 gerichtet. Das ist etwas, das auch beim Bronchialkarzinom entwickelt wird. Kombination aus SN38, dem aktiven Metaboliten von Irinotecan, versus Chemotherapie randomisiert. Und hier sieht man tatsächlich in einer stark vorbehandelten Population eine Verdoppelung des Gesamtüberlebens bei Patientinnen mit triple-negativen Brustkrebs. Diese Substanz wird dieses Jahr auch in Europa zugelassen, in den USA ist sie bereits verfügbar und eine Verdoppelung des Gesamtüberlebens ist etwas, das wir sehr, sehr selten sehen. Kommen wir noch zum Abschluss zum Gebiet des hormonrezeptor-positiven Brustkrebs. Und Sie wissen, 2/3 aller Mammakarzinome exprimieren den Hormonrezeptor, daher ist die Antihormontherapie nach der Operation hier die Basis der Systemtherapie. Und das klassische Mantra, sozusagen der Old-Time Classics unter allen Quantensprüngen, das ist die adjuvante Therapie mit Tamoxifen über 5 Jahren, denn sie halbiert das Rückfallsrisiko um 50% und die Mortalität um 30%. Das ist nichts Neues, aber nach wie vor wesentlich. In der metastasierten Situation versuchen wir mit der Antihormontherapie die Erkrankung so lange wie möglich stabil zu halten, um die Zeit, bis eine Chemotherapie notwendig wird, hinauszuzögern. Wir wissen aber, dass uns das mit jeder weiteren Therapielinie schlechter gelingt. Es entsteht also sekundäre Resistenz und ein Forschungsschwerpunkt war immer, die Entstehung dieser sekundären Resistenz zu verhindern. Wie können wir das tun? Nun, eine Substanzklasse, die einen ganz großen Einfluss gezeitigt hat, sind die CDK4/6-Hämmer, die also die Zellzyklusproliferation und damit die Zellteilung blockieren. 3 Substanzen sind heute kommerziell zur Verfügung nach der Reihenfolge der Zulassung Palbociclib, Ribociclib und Abemaciclib. Und um Ihnen nur plakativ zu zeigen, was wir bei diesen Substanzen erreichen können, Palbociclib in Paloma 2, der ersten prospektiv randomisierten Phase-3-Studie im Erstlinien-Setting eine Verlängerung der Erkrankungskontrolle des medianen progressionsfreien Überlebens von 14 auf 25 Monate, ganz vergleichbare Daten hier in Monarch 3 mit abemaciclib oder in Monalisa 7 mit ribociclib bei prä- und perimenopausalen Patientinnen, die ein höheres Risiko aufweisen und hier auch eine signifikante Verlängerung des Gesamtüberlebens. Es gibt einen Überblick hier der unterschiedlichen Studien mit CDK4/6-Hemmern in unterschiedlichen Settings von erster Linie bis später Linie. Und was mich sehr beeindruckt hat, war diese konsequente Tatsache der Halbierung des Progressionsrisikos und auch in etlichen Studien bereits eine Verbesserung des Gesamtüberlebens. Ganz kurz noch ein letzter Aspekt. Wie gesagt, beim hormonrezeptor-positiven Mammakarzinom stellt die Antihormontherapie die Basis dar, aber bei höherem Risiko würden wir zusätzlich im Frühstadium eine adjuvante Chemotherapie geben. Und der Anteil der Patientinnen, die eine solche Chemotherapie erhalten, der ist sicherlich kulturell unterschiedlich in Abhängigkeit davon, wie hoch der prinzipielle Threshold ist, um eine Chemotherapie zu verschreiben. Und wir wissen aus vielen Gebieten, dass ein Gutteil dieser Patientinnen tatsächlich auch eine adjuvante Chemotherapie erhält. Und eines unserer ganz großen Ziele ist natürlich auch hier, die Chemotherapieinzidenz einzusparen. Das können wir möglicherweise dann machen, wenn wir multigenomische Assays zusätzlich einsetzen. Das sind also mRNA-Analysen aus dem Tumor, die uns sagen, wie Gene, die mit Proliferationszusammenhängen exprimiert sind oder mit Östrogensensitivität. Wir haben dazwischen zwei prospektiv randomisierte Phase-3-Studien, die sich mit solchen Erstgenerations-Assays beschreiben. Hier das europäische Assay MammaPrint. Und nur um Ihnen die MINDACT-Studie ganz kurz vorstellen zu dürfen, 6.700 Patientinnen, Hormonrezeptor-positives, HER2-negatives, zum Großteil Mammakarzinom im Frühstadium, der Großteil mit nodal-negativer Erkrankung. Und bei diesen Patientinnen wurde einerseits das klinische Risiko analysiert, also nach den klassischen Risikofaktoren wie Tumorgröße, Proliferationsrate, Grading, Nodalstatus und andererseits mittels dem MammaPrint-Assay das genomische Risiko. Patientinnen, die in beiden ein hohes Risiko hatten, haben eine Chemotherapie zusätzlich bekommen, die in beiden ein niedriges Risiko hatten, nur die Antihormontherapie. Und die Patientinnen mit diskordanten Ergebnissen, also zum Beispiel hohes klinisches Risiko, und das wäre quasi das Entscheidende, aber niedriges genomisches Risiko, die wurden randomisiert. Und was man sehen kann, ist unabhängig vom Nodalstatus, dass diese Patientinnen auch ohne Chemotherapie, so sie ein niedriges genomisches Risiko hatten, ein sensationell gutes Outcome hatten. Im Chemotherapiearm bei 5 Jahren das Risiko für Fernmetastasen nur 4,1%, ohne Chemotherapie 5,6%. Also hier nur ein minimaler absoluter Unterschied von 1,5%. Und das zeigt, dass wir wohl bei einem Gutteil dieser Patientinnen tatsächlich ruhigen Gewissens auf die adjuvante Chemotherapie verzichten. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen einen einigermaßen anschaulichen Überblick über rezente Entwicklungen beim Mammakarzinom zu geben. Ich gebe zu, nicht alles sind Quantensprünge im klassischen Sinn, möglicherweise vieles Details. Aber ich möchte Ihnen zeigen, dass es uns gelungen ist, beim HER2-positiven Mammakarzinom die metastasierte Erkrankung tatsächlich zu chronifizieren, dass wir versuchen, bei Hormonrezeptor-positiv und HER2-positiv zu deeskalieren. Und dass sich ganz langsam die Chance abzeichnet, auch das triple-negative Mammakarzinom jenseits der konventionellen Chemotherapie suffizient zu behandeln. Und damit vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Lieber Hubert, super gemacht. Danke, du bist doch perfekt in der Zeit geblieben, weil ja alle Quantensprünge haben und du die ersten tollen Daten zeigen konntest. Danke, danke, danke. Ich schaue gerade, ob es Fragen gibt im Also ich fordere alle, die zuhören, Sie haben jetzt den Top-Experten hier sitzen, bitte Fragen ihn zu stellen. Die Dino und ich, wir haben tausende Fragen, die wir stellen können. Es gibt sicher viele Dinge. Von meiner Seite, wenn ich jetzt einmal keine Fragen sehe, wir haben ja sehr viele Kombinationen Chemotherapie mit Immuntherapie. Wir haben auch zielgerichtete Therapie wird kommen. Gerade das Trastuzumab Deruxtecan verwenden wir jetzt zum Beispiel in Kombination mit dem Durvalumab. Wie siehst du da die Chance, wenn die Immuntherapie alleine nicht so viel wirkt, wenn man sie kombiniert mit Chemotherapie, mit Strahlentherapie, mit TKIs, bringt das was, etwas mehr?
Ja, das ist der ganz wesentliche Aspekt und diese Studien laufen natürlich auch beim Mammakarzinom. Also da gibt es die Arbeitsgruppe rund um Fabrice André, der versucht im Ultimate Trial zu untersuchen, in welcher Kombination auch das hormonrezeptorpositive Mammakarzinom, das eine ausgesprochen unimmunogene Erkrankung ist, so immunogen wird, dass die Immuntherapie wirken kann. Und weil du sagst, TDXD plus Durvalumab, auch diese Daten sind beim Mammakarzinom am ASCO vorgestellt worden. Das mediane Follow-up ist sehr, sehr kurz, erst bei 3 Monaten. Man hat allerdings den Eindruck, dass die Aktivität höher ist, als wir uns das von TDXD bei niedriger HER2-Expression bei einem klassisch triple-negativen Mammakarzinom sonst erwarten würden. Das sind sehr, sehr frühe Studien, aber ich gebe dir recht, wenn ein Tumor zu wenig immunogen ist, dass die Immuntherapie per se wirkt, dann muss der Weg in der Kombination liegen, um das zu steigern, ganz genau.
Und was für uns oft oder wo wir von euch lernen, von den Mammakarzinom-Spezialisten, dieses Disease-Free-Survival. Wir haben ja die Immuntherapie-Einsatz im adjuvanten Setting und im neoadjuvanten Setting gibt es eigentlich bei uns noch kaum. Wir sehen jetzt die ersten, jetzt haben wir Atezolizumab im adjuvanten Setting in der nach der Operation zum ersten Mal gesehen oder Osimertinib im adjuvanten Setting. Da ist immer die Disease-Free-Survival. Korreliert das bei euch auch wirklich mit einem OS-Benefit? Gerade im adjuvanten Setting, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Korreliert das auch bei euch immer damit oder wie schauen da die Daten?
Also aus der klassischen Chemotherapiezeit oder auch aus, wenn man jetzt von der passiven Immuntherapie wie Trastuzumab spricht, dann haben wir diese Korrelation tatsächlich. Bei der Immuntherapie wissen wir es formal aus Phase-3-Studie nicht. Trotzdem beeindruckend die Daten von Gepanuevo. Das war eine Phase-2-Studie aus der Familie der Geparden, der German Breast Group. Und da ist randomisiert worden Standard-Chemotherapie plus minus Durvalumab. Und die Zugabe von Durvalumab hat zu einem Trend nur in einer Verbesserung der PCR-Rate geführt. Das war statistisch nicht signifikant, aber die Sensation ist jetzt mit längerer Nachbeobachtung und das ist die randomisierte Immuntherapiestudie mit der längsten Nachbeobachtungszeit, sieht man eine Verbesserung eben nicht nur von Disease-Free-Survival, sondern auch von Overall-Survival. Und damit würde ich deine Frage vorsichtig, aber doch mit Ja beantworten. Das würde ich nicht trauen.
Na, das motiviert, weil ja das OS immer viel länger dauert, bis wir haben positive DFS-Daten, dann sagen manche immer, wir müssen aber auf die Überlebensdaten warten. Wenn das nämlich so der Fall ist, dann dürfen wir schon früher diese Substanzen, die ja in der frühen in späteren Stadien fantastisch wirken, gerade beim Lungenkarzinom ja fantastisch wirken, dass wir da nicht so lange warten müssen, um gesamte Überlebensdaten zu bringen.
Im Chat sind momentan wurden keine Fragen gestellt. Jetzt hätte ich noch eine etwas banalere Frage wahrscheinlich. Brustkrebs betrifft ja doch noch jede 8. Frau, auch in Österreich. Und werdet ihr manchmal mit der Frage von Frauen, die das BRCA1 oder 2 Gen tragen, mit der Frage konfrontiert, wie gestalte ich jetzt das Screening oder gar so, ist eine prophylaktische Mastektomie indiziert? Also das wird ja oft in den Medien breit getreten, wenn sich wieder eine Schauspielerin dazu entschließt. Wie ist da das Statement, wie ist die Leitlinie in Österreich?
Die Frage nach der Prophylaxe. Das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Situation, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man ein hohes Tumorrisiko in sich trägt. Das Brustkrebsrisiko steigt ab dem 25. Lebensjahr an, das Risiko für Eierstockkrebs ab dem 40. Lebensjahr. Es gibt eine gute Rationale für Screening mit MRT, aber Screening kann immer nur Früherkennung sein und nicht Prophylaxe. Es gibt Daten interessanterweise zu Tamoxifen und der Risikosenkung des Mammakarzinoms, auch wenn das meist triple-negativ, also nicht hormonabhängige Tumore sind. Und es laufen Studien, die Denosumab, den Rangligang-Antagonisten, mit dem Ziel einer Prophylaxe untersuchen. Letztlich die sicherste Prophylaxe ist und bleibt aber, so wie du richtig sagst, die prophylaktische Operation, üblicherweise in Form einer Skin-Sparing und Nipple-Sparing-Mastektomie, also um möglichst wenig invasiv zu sein, die Entfernung des Brustdrüsengewebes mit Sofortrekonstruktion. um auch ein brustfreies Intervall bei einer jungen Frau unbedingt zu vermeiden. Das ist letztlich der Standard, kann aber immer nur eine ganz, ganz individuelle Entscheidung nach entsprechend langer Beratung sein. Wahrscheinlich bin ich der Falscheste da als internistischer Onkologe. Meistens findet die Beratung statt mit den Kolleginnen und Kollegen der Gynäkologie, der Chirurgie, der plastischen Chirurgie.
Und ich habe, wieso sinkt dann das Risiko nicht auf null? Das ist ja angegeben in der Literatur, dass man es stark reduziert, aber wieso eigentlich nicht? Wird es nicht negativ?
Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Das ist sozusagen der Preis, den wir für die Technik Skin Sparing und Brustwarzenhalt und Nipple Sparing offensichtlich zahlen müssen. Es bleibt Restgewebe subkutan zurück. Ich bin kein plastischer Chirurg, das wird jetzt wahnsinnig dünnes Eis, aber je näher ich bei der Resektion an die Haut herankomme, desto schlimmer, also größer wird die Wahrscheinlichkeit für relevante Wundheilungsstörungen oder Nekrosen im Bereich der Haut.
Alles klar, dann herzlichen Dank für den tollen Vortrag.